Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, hat letztes Jahr kurz nach Ausrufung einer Pandemie ein Buch geschrieben, Covid-19, The Great Reset. Raigave, den ich hier heute zum zweiten Gespräch noch da habe, sagt, es hat offensichtlich schon mehrere Resets in der Geschichte der Menschheit gegeben. Und der letzte war auch gar nicht so lange her. Und ich bin gespannt, wohin er uns heute geleitet. Klammer auf. Ich gebe zu, gestern hat er mir schon in Leipzig ein paar Sachen gezeigt, die mich doch zum Nachdenken gebracht haben. Also ihr dürft gespannt sein. Der Untergang von Groß-Tartarien. Ach, die Tataren, ne? Hat das was mit denen zu tun? Seid gespannt, so wie ich. Und ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Reike, wir haben uns viel jetzt mit Geschichte beschäftigt in den vergangenen Gesprächen. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar an Fragen, woran machen wir das fest, dass tatsächlich sowas wie ein Reset, also ein sei es jetzt kataklystisches Ereignis, also Katastrophenereignis zerstörerischer Art oder zumindest sehr verändernder Art stattgefunden hat. Und was sind die Konsequenzen? Mhm. Magst du schon sozusagen so eine Art abstrakt?
Ja, wir können ja vielleicht mit dieser Übersichtsabbildung anfangen. Oder vielleicht nehmen wir noch mal die erste, die genau. Ja,
die Katastrophentheorie,
ja,
Rolle der Zivilisationsresets.
Genau, dass wir uns also, um in das Thema besser reinzukommen, mal klar machen, dass wir wahrscheinlich in den letzten, na, sagen wir mal, 800 Jahren mehrere größere Resets hatten bereits, die uns aber so in der Geschichtsschreibung nicht direkt erzählt werden, sondern sie sind kaschiert, kann man sagen. Das heißt, der eine war wahrscheinlich eine Pestepidemie, aber wir hatten ja schon im ersten Gespräch darüber gesprochen, dass es nur so genannt wird, aber offensichtlich war da irgendwas anderes im Spiel, was eben zum Zusammenbruch oder auch zum Umkommen so vieler Millionen Menschen geführt hat.
Ja.
Das, was für uns aus meiner Sicht jetzt für die heutige Zeitqualität so entscheidend ist, muss etwa ein Reset gewesen sein vor etwa 200, 250 Jahren, der sich auch über einen größeren Zeitrahmen erstreckte. Also nicht nur ein Jahr und dann war es so, sondern das hat sich gar über Jahrzehnte hingezogen, bis die alte Weltordnung, die wir damals hatten, also diese tatarische Weltordnung oder diese tatarische Weltunion, so weit zerstört war und so in Trümmern lag, dass die traumatisierte Menschheit, die überlebt hatte, offensichtlich müssen auch sehr viele Menschen umgekommen sein, dass man mit denen dann im Nachgang letztendlich diese heutige Weltordnung, die wir ja jetzt als neue Weltordnung bezeichnen, aufbauen konnte. Zu diesem Nachgang von diesem zweiten großen Reset zähle ich auch den Zweiten und Ersten Weltkrieg, die ja auch vor allen Dingen in Europa sehr viel von der alten Kultur zerstört haben, wieder die Menschen traumatisiert haben, viele Menschen umgebracht haben einfach auf beiden Seiten, wie sich also Brüder und Schwestern haben sich ja abgeschlachtet, sodass sich die dritte Partei im Hintergrund, die ja letztendlich sowas inszeniert hat, hier im Grunde wieder ordentlich verdient hat und ihren Machteinfluss weiter ausbauen konnte. Und wir stehen ja jetzt an einem Punkt im Jahr 2021, wo auch wieder dieses Thema eines Resets, eines Zivilisationsresets bzw. einer Rückstellung der bisherigen Ordnung im Raum steht, wo dann im Grunde, wenn es so läuft, wie es geplant ist, im Grunde eine neue Stufe, eine höhere Stufe der Kontrolle und der Abhängigkeit für die Menschen entsteht, in Abhängigkeit eben von bestimmten Kreisen. Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr so kommen wird. Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Planspiele, die dann auch durchgezogen werden, so gut wie es halt möglich ist. Dennoch denke ich, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo sich das Planungsspiel Reset und das Planungsspiel Awakening, also ein großer Aufwachprozess, sozusagen ein Wettrennen liefern. Und ich denke, das Aufwachen wird gewinnen. Und dazu gehört natürlich auch, sich bewusst zu machen, woher wir kommen, was also vielleicht vor 200 Jahren bereits war. Und das Interessante finde ich jedenfalls, es gibt so viele Hinweise auf ein Ereignis, wie auch immer geartet, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und die Spuren sehen wir überall. Und wenn wir da anknüpfen und einfach dogmenfrei uns einfach mal Fragen stellen, einfach mal Widersprüche aufzeigen und Fragen stellen und unseren Denkkasten mal anregen, einfach mal loszulegen, was kommen da für mögliche Antworten bei raus. Auch wenn die erstmal im ersten Moment sehr verrückt klingen mögen, ja, weil sie völlig outside the box sind. Dann haben wir eine gute Möglichkeit, aus meiner Sicht, diese Anknüpfung zu bekommen an die, aus meiner Sicht, letzte große Hochkultur, die es ja schon gab. Und das ist eigentlich das, was dieses Lügengebilde, in dem wir uns seit 200 Jahren befinden, eigentlich wegfegen wird. Weil wir müssen im Grunde jetzt nur noch dieses Lügenkonstrukt, dieses falsche Geschichtsbild, Menschenbild und Weltbild, das müssen wir aus unseren Köpfen bekommen.
Das ist wichtig, dass du diese Verknüpfung gebracht hast. Es geht ja nicht nur um irgendwelche Geschichtszahlen, wenn wir von Geschichte sprechen, sondern es geht um unser Bewusstsein und unser Denken.
Es geht nur darum. Es geht nur
was darum. Sozusagen tagtäglich unsere
Realität. Weil unser Bewusstsein ist oder andersrum, die Gesellschaft, in der wir leben, die Architektur, die wir favorisieren, die Technologie, die wir nutzen, sind nur ein Ausdruck unseres gegenwärtigen Bewusstseins. Und wenn wir einen Vergleich haben, dass es schon mal wesentlich fortschrittlichere und umweltschonendere Technologie gab, dann hat sich offensichtlich in unserem Bewusstsein eine Art Verschiebung ereignet. Oder eine Beschränkung künstlicher Art.
Ja.
Und das müssen wir erstmal erkennen, denn dann haben wir auch einen Bezugspunkt, an dem wir uns wieder orientieren können, wo wir dann unser Bewusstsein wieder neu ausrichten können und dadurch im Grunde auch diese Box, in der wir momentan befinden, diese Matrix ist in unseren Köpfen. Das ist das Problem. Die Matrix ist in unseren Köpfen, die ist installiert in den Köpfen. Die ist nicht da draußen, sondern wir sehen nur das, was in der Matrix in unseren Köpfen installiert ist. Wir können dann durch diesen Filter schauen wir raus und sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir gucken dann auf sowas und sagen, ja, eine Weltkugel. Gucken wir aber genauer hin, steht da Tartaria. Können wir nichts mit anfangen, weil wir nie gehört haben. Steht in den normalen Geschichtsbüchern so nicht drin. Ja, man muss schon ein bisschen nachgucken.
Wenn man den Tartaren hat man schon
gehört. Ja, irgendwo so ein kleines Reitervölkchen vielleicht, genau. So weiter. Ja. Und das war's schon. Nur wenn man dann tiefer reinbohrt und weil man vielleicht gemerkt, da könnte was dran sein oder ich fühle mich diesem Thema irgendwie von diesem Thema angezogen, so wie Templer, Atlantis, was weiß ich. Ja, dann kommen immer mehr Fragen und immer mehr Antworten und immer mehr Fragen und dann merkst du plötzlich, wie in deinem Kopf sich da einiges neu sortiert. Und darum geht es aus meiner Sicht. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelchen Kräften oder was mit dem Finger drauf zu zeigen, ihr seid schuld, dass ich so ein scheiß Leben habe, sondern ich muss nur erkennen, dass ich durch bestimmte Ereignisse und Umstände geprägt wurde, als Kind, auch als Erwachsener, dass ich in einem System lebe, wie wir es heute haben, dass dieses System momentan ein Ablaufdatum hat, das erleben wir gerade, das wird jetzt durch den Reset eigentlich gesagt, jetzt ist Schluss mit diesem System, wir müssen einen Neustart machen, sonst bricht das System so oder so zusammen. Ja,
also Finanzcrash.
Richtig. Ne?
So als
richtig.
Beispiel. Ja.
Und dann sagt man, bevor ich das unkontrolliert zusammenbrechen lasse, mache ich lieber ein Reset, also kontrolliertes Demolition, wenn man so möchte, wie so ein Hochhaus, weil ich dann die Kontrolle behalten kann. Aber das ist eben die Sache. Die Kräfte, die das wollen, die verlieren die Kontrolle. Weil es gibt immer eine unbekannte Variable, und das ist der Mensch. Wir sind ja keine Roboter, auch wenn man uns gerne zu Robotern haben möchte, auch mit Hilfe von Impfungen und weiß ich nicht alles. Der Mensch ist die unbekannte Variable. Und wenn der Mensch erwacht heißt, er öffnet sein Bewusstsein, er macht die Box, die er im Kopf hat, wieder groß, dann ist er nicht mehr kontrollierbar. Man möchte natürlich sein Verhalten vorhersagen mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen. Man möchte uns steuern überall, in jedem Lebensbereich, mit Social Credit System und so weiter. Aber wenn der Mensch ausbricht aus der Box, und nicht nur einer, das reicht natürlich nicht, sondern immer mehr Menschen anfangen.
Und ich da glaube ich auch dran. Also ich habe jetzt gerade von Ernst Wolf diesen Vortrag gehört, dass BlackRock, eine künstliche Intelligenz schon seit vielen, vielen Jahren, die sozusagen so exakt etwas vorhersehen kann, menschliches Verhalten, wie auch immer, oder davon merken, dass das eine Macht für sich ist. Also BlackRock als Vermögensverwalter, glaube ich, zig oder etliche Billionen Dollar verwaltet. Mehr als die Europäische Union zusammen an Bruttosozialprodukt produziert, dass der Mensch, der erwachte Mensch, diesen Algorithmen nicht mehr folgt.
Richtig. Weil diese Algorithmen,
vorhersehbaren,
die können nur den Verstand vorhersagen. Der Verstand ist die Spielwiese, sage ich immer, der satanischen Kräfte.
Ja.
Und sobald wir aufhören, nur rein rational linkshändig zu funktionieren, sondern wir nutzen unser Potenzial, das uns die ganze Zeit immer, wir wurden abgelenkt davon. Sobald wir aber anfangen, dieses Potenzial zu erkennen, hat die KI in dem Sinne die Kontrolle verloren. Weil sie kann unser Verhalten dann nicht mehr vorhersagen.
Ich sag die Ebene auch noch diese
das
dazu.
Es ist wie ein Kreuz, es kommt alles zusammen.
Ja.
Es gibt diese Ebene, es gibt diese Ebene. Ja? Und wenn wir dann sozusagen der Mittelpunkt sind, dann sind wir richtig gut angebunden. Wir sind verwurzelt.
Das ist das Herz.
Wir sind verwurzelt, aber wir sind auch angebunden. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Kraft von unten, wir brauchen die Kraft von oben. Und in der Mitte trifft sich alles. Und der Mensch ist sozusagen die Mischung aus Materie und Geistigen. Mhm. Ja, das ist diese Verbindung, das Seelenkind sozusagen aus dem Geistigen, aus dem Materiellen.
Großtartarien. Und wir hatten noch in einem anderen Gespräch diese Geschichtsrekonstruktion gemäß neuer Chronologie.
Ja.
Und da ist ja dieses,
dieses Ereignis. Zeichen,
ja. Ereignis, also praktisch wahrscheinlich Krieg, wie auch immer kriegerische Auseinandersetzungen, scheinbare Naturkatastrophen, die vielleicht aber doch die Folge von hochtechnologischen Waffen gewesen sein können.
Ja.
Ja.
Also wir können ja mal das Thema anders aufgreifen. Wir können ja mal schauen, was gibt es überhaupt für Hinweise, die uns nachdenklich stimmen sollen, um dann sozusagen von hinten das aufzuzäumen, um dann zu schauen, was könnte dazu geführt haben, dass etwas Globales geschehen ist oder geschah, was zu diesen Folgen geführt hat. Also wir können ja mal an das anknüpfen, was wir gestern uns angeschaut haben. Da habe ich auch Bilder zu. Das ist jetzt nur stellvertretend, sage ich mal, für ein weltweites Phänomen, das sogenannte Phänomen der falschen Keller.
Falsche Keller.
Es geht darum, dass es weltweit in vielen Großstädten Gebäudeverschüttungen gibt. Das heißt, man hat vor einiger Zeit dann angefangen, wenn man die restauriert hat oder die Straßen neu verlegt hat oder Kanalisationen gebaut, hat man dann plötzlich festgestellt, wenn man das ausgehoben hat, dass sich unterhalb des heutigen Straßenniveaus Fenster und Türen befinden.
Ja.
Das bedeutet, dass das Gebäude zu einer Zeit gebaut wurde, wo das Bodenniveau deutlich niedriger war. Auf diesem Bild, das jetzt mal aus Moskau ist, finde ich extrem, weil wir haben hier zwei Stockwerke unterhalb des Straßenniveaus. Das, was uns heute offiziell als Erdgeschoss verkauft wird, ist eigentlich der zweite Stock.
Ja.
Wir haben gestern in Leipzig auch so etwas gesehen. Ja?
Ja.
Da muss man ein bisschen suchen. Da haben wir auch in einen sogenannten Lichtschacht reingeschaut und da haben wir zwei übereinander liegende Kellerfenster gesehen, wo man sich die Frage stellen muss.
Also zwei Stockwerke.
Zwei Stockwerke unterhalb des heutigen Straßenniveaus.
Ja. Und auch selbst beim Rathaus.
Richtig.
Ne? Beim Rathaus haben wir ja gesehen, also das. Komisch.
Das Bodenniveau ist auf jeden Fall anders als zum Zeitpunkt, wo das Haus gebaut wurde.
Ja.
Und vielleicht kann man an diesem Bild, am nächsten Bild, das noch ein bisschen erklären, was man da achten kann und achten sollte.
Also es geht darum, dass ihr selber entdeckt.
Hm? Genau, es geht hier eigentlich um eine Art Wahrnehmungsschulung.
Genau.
Hier sieht man jetzt mal ein Postgebäude in Minnesota 1902. Und wir haben jetzt hier einmal die linke Abbildung, sozusagen das Original. Und auf der rechten Seite sehen wir, da hat sich das Bodenniveau verändert.
Ja.
Ich habe auf der linken Seite auf dem Original mal gestrichelt die Linie eingezeichnet, wo das heutige Bodenniveau sich befindet. Ja, und da kann man sehen, dass natürlich dann, wenn man auf der rechten Seite guckt, also wenn diese Verschüttung, diese Anhebung des Bodenniveaus stattgefunden hat, dass die Fenster im Erdgeschoss letztendlich nur noch zu ganz wenigen Anteilen zu sehen sind. Ja. Und so etwas findet man im Grunde in allen Großstädten, wenn man einfach mal einen Blick dafür hat. Wir haben es jetzt gestern in eine kleine Wanderung hier in Leipzig gemacht. Da kann man das an vielen Gebäuden sehen. Ja, wenn man einfach schaut, dann sieht man, aha, das Bodenniveau war früher offensichtlich zum Zeitpunkt des Baus tiefer. Weil es macht keinen Sinn aus meiner Sicht, wenn ein Architekt ein Haus konzipiert mit einem Fenster, das ungefähr so ein Quadratmeter Größe hat, und das befindet sich noch 3 Meter unterhalb des Bodenniveaus. Macht für mich keinen Sinn. Ja.
Also, du hast hier noch ein Foto, das fand ich auch für mich gestern sehr, sehr eindrücklich, mit den Proportionen.
Ja.
Also dass wir auch unsere Wahrnehmung schulen. Sind die Proportionen, die wir da heute sehen, tatsächlich ursprünglich?
Richtig.
Ja.
Also das ist jetzt, glaube ich, aus Russland gewesen. Also es gibt im Internet unzählige Bilder, man braucht da nur mal ein bisschen gucken, falsche Keller unter dem Begriff einfach mal suchen. Man findet so viel mittlerweile und man muss einfach mal durch seine eigene Heimatstadt gehen und sich einfach gerade alte Gebäude anschauen, die man sagt, so Gründerzeit, Neoklassizismusbau, also dieser Baustil, den wir jetzt hier sehen. Wenn man da einfach mal in alten Großstädte guckt und sich unten nur mal eben diese erste Etage anschaut, dann sieht man eben hier ganz deutlich, dass sich die Größen der Fenster und Türen, die wirken unten gestaucht.
Ja. Ja?
Also und das kann man auf
Gefühl.
Und das sieht man auch auf gleich nochmal das andere Bild. Da sieht man auch der Eingang in dieses kolossale Postgebäude. Ja, auch dieser Bogen, den man da sehen kann, der wirkt auf dem Bild, wo das Bodenniveau angehoben ist, irgendwie gestaucht. Also wenn man da so reinguckt, das passt irgendwie nicht zu dem ganzen Rest des Gebäudes. Und das sind so Sachen, darauf kann man stolpern. Und wenn man dann zusätzlich noch Lichtschächte an der Stelle hat, weil das Fenster offensichtlich jetzt unterhalb des Straßenniveaus sich befindet. Ja. Haben wir auch ein Gebäude gesehen, wo also es genauso aussah. Da waren dann so ein bisschen ausgeschachtet, damit das Gebäude oder das Fenster nicht komplett in der Erde drin ist. Und das sind Hinweise, dass also offensichtlich in vielen Großstädten weltweit das Bodenniveau sich in wann auch immer genau verändert haben muss, durch irgendein Ereignis. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil wenn wir uns die Frage stellen, wann wurden diese Gebäude gebaut, kriegen wir die Antwort, meistens Gründerzeit. Also Deutschland 1870 bis 1914
etwa. So habe ich bei der Stadtrundfahrt gesagt bekommen,
genau,
hier in Leipzig.
Ja. Dann würde das aber bedeuten, dass nach dem Bau etwas passiert sein muss, also in den etwa letzten 100 Jahren, dass das Bodenniveau deutlich angehoben hat. Davon ist mir nichts bekannt. Ja. Dann gibt es eigentlich nur als Erklärung, entweder war der Architekt ein Vollidiot und hat sich da verplant, was ich nicht glaube, bei so einem Protzbau und so einem filigranen Ausgestaltung. Oder aber das Gebäude ist wesentlich älter, als es uns erzählt wird. Und das, was uns als Bauzeitraum genannt ist, ist vielleicht nur eine Art Restauration. Vielleicht war das auch nur eine Art Wiederherstellung oder vielleicht auch nur eine Bestandsaufnahme von Häusern, Gebäuden. Ja? Das heißt also, diese Diskrepanz, die kann man an vielen Gebäuden sehen und die werfen Fragen auf. Und das ist ein weltweites Phänomen. Also scheint es offensichtlich einen bestimmten Baustil weltweit zu einem mehr oder weniger gleichen Zeitraum betroffen zu haben. Das sollte mal so ein bisschen nachdenklich stimmen. Im Übrigen hat man ja heute das Problem durch dieses Gespalten, dass wir eigentlich immer nur eine Region uns angucken. Fangen wir aber mal an, meinetwegen Australien, Neuseeland, Japan, Zentralrussland, Europa, Niederlande, Nordamerika, was weiß ich, Südamerika, Südafrika. Ähnlichen Baustil anzuschauen und nach diesen Spuren zu suchen, dann finden wir Hinweise und dann wird es interessant. Wir stellen sozusagen einen globaleren Blickwinkel hier an.
Ja, das ist jetzt, ich habe jetzt gedacht, du hättest da ein paar Fotos von diesen
Baustilen. Nee, da speziell hier nicht.
Okay, nein. Aber das kann man...
Kann man ja machen, ja. Also, ja, das können wir nachher nochmal zeigen mit den
Sternfestungen.
Wir können uns erstmal die Frage stellen, okay, es muss also, fassen wir es zusammen, wir reden jetzt über das Thema Schlammflut. So, das ist also etwas, was zu Gebäudeverschüttungen offensichtlich geführt hat, durch was auch immer ausgelöst. Das ist ja die nächste Frage. Wenn wir davon ausgehen, dass es vor etwa 200, 250 Jahren einen globalen Krieg gegeben hat, kommt die nächste Frage auf, gibt es Hinweise auf diesen Krieg? Ja. Vielleicht kann man auch was zu der Schlammflut selber sagen. Also welche Szenarien sozusagen, ich sag mal, in der Alternativszene diskutiert werden, bevor wir auf das nächste Bild eingehen. Es gibt ja Leute, die sagen, es gab eine Sintflut. Ich gehe auch davon aus, dass es eine Sintflut gab, aber nicht in den letzten 300 Jahren. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie manches sagen, so mit, was weiß ich, 600 Meter hohen Tsunami, der über alles rübergefegt wäre. Dann wären diese ganzen Gebäude, die wir immer noch sehen können, die wären auch zerstört worden. Also unwahrscheinlich.
Na gut, die Sintflut, so wie ich sie kenne, ja, ist in den Mythen und Legenden der Völker schon beidseits
des Atlantik. Es geht um Atlantik. Was anderes. Die hat stattgefunden, da gehe ich auch von aus, aber
sehr alt.
Wesentlich früher.
Ja, ja.
Nicht in den letzten 300 Jahren.
Nein,
wenn dann nur lokale Überflutungen in den Küstengebieten, keine Frage, da gab es vielleicht auch mal 10, 20 Meter hohe Wellen, aber nicht so eine Riesenwelle, die überall alles rübergeschwappt ist. Also mit Polsprung und was weiß ich nicht alles. Davon gehe ich nicht aus. Dann kommt die nächste Frage, okay, wie kann man denn erklären, dass plötzlich überall die Gebäude stehen, aber das Bodenniveau hat sich angehoben? Und auch, wir haben ja gestern gesehen, auch nicht überall, sondern offensichtlich gab es so eine Ost-West-Vorzugsrichtung, wo irgendwas vielleicht angeschwemmt wurde und sich dann so aufgeschichtet hat und dann verfestigt hat und dann plötzlich hat man gesagt, ja, bevor wir das alles wegräumen, graben wir nur die Fenster wieder aus, dass da ein bisschen Licht reinkommt und lassen das ganz normal weiterlaufen. Also es gibt ein Szenario oder eine Erklärung für dieses Phänomen. Da muss man aber noch einen anderen Aspekt wissen, nämlich dass zum Beispiel in Sibirien, wir kennen ja Sibirien, ist ja durchzogen hier, ganze Raum, Wälder. Wenn man sich die Bäume mal genauer anschaut, dann wird man dort feststellen, dass viele Bäume, eigentlich die meisten, nicht älter als 200 Jahre sind. Die sind alle noch nicht so dick. Ja?
Und das, also gibt es da noch Urwälder? Also Urwälder meine ich jetzt, hier in Deutschland hast du ja eigentlich nur Kulturwald. Ja,
außer vielleicht Teutoburger Wald, da gibt es noch ein bisschen Urwald.
Ja, aber ansonsten hast du Kulturwald.
Ja, also in Sibirien hast du vereinzelt sicherlich noch, es gibt Zedern, die so ein paar hundert Jahre alt sind, das gibt es. Aber so das Klassische, diese Kiefernwälder, Birkenwälder, die sind nicht älter als 200 Jahre. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist da passiert, wenn die Bäume erst seit ungefähr 200 Jahren stehen? Ja? Wahrscheinlich ist das Ganze mal abgebrannt. Dann kommt die nächste Frage, wodurch denn? So, wir sehen es ja jetzt aktuell, diesen Sommer sind massive Waldbrände in Sibirien, im Osten Russlands. Massiv. Wahrscheinlich auch künstlich herbeigeführt. Ja, spricht sehr vieles dafür. Und wenn wir davon ausgehen, es gibt auch in Russland ein weiteres Phänomen, das man auch finden kann. Das sind die sogenannten Kreis- oder Karstseen. Kreisrunde Seen, oder man könnte sagen kreisrunde Trichter, die sich hier und da mit Wasser gefüllt haben, aber nicht überall. Es gibt auch einfach nur so Trichter, kann man von oben sehen. Und da stellt sich die Frage, wie kann sowas entstehen?
Ich würde jetzt sofort erstmal Vulkane, ehemalige Vulkane.
Ja, aber ist ja meistens gar nicht dieses Sibirien ist eher sehr flach, da sind keine Vulkane, jedenfalls nicht, wo ich wüsste. Die Vulkane finden sich ja an diesen Plattengrenzen. Also könnte man auch vermuten, weil sie so kreisrund sind, Meteoritenkrater werden das nicht sein, weil Meteoriten, wenn die runterkommen, die fallen ja nicht senkrecht, sondern die... Ja. Also können wir vermuten, manche sagen, das waren vielleicht irgendwelche Atombombenexplosionen, wobei ich persönlich glaube, dass es Atombomben technisch nicht funktionieren, also das wird was anderes gewesen sein, und wenn wir mal von der Technologie der Hochkultur, der tatarischen Hochkultur ausgehen, dann waren die in der Lage eben mit Elektrizität alles zu machen. Die hatten also ein Verständnis von Ätherphysik, die hatten ein Verständnis von Plasmaphysik, freie Energie, die wussten genau, wie das funktioniert. Und ich vermute mal, dass es so eine Art Plasmaentladung war. Man kann das auch auf anderen Himmelskörpern sehen, so Entladung. Wenn Plasma sich entlädt, dann bildet das solche eigenartigen Rillen auf dem Boden. Ganze Gräben kann man da sehen. Es gibt auch Formationen auf der Erde, die wahrscheinlich so entstanden sind. Das ist natürlich jetzt für Inside-the-Box-Denker ganz schwer, weil das bedeutet ja, das ist künstlich. Das heißt, es gibt also offensichtlich Technologien, die in der Lage sind, großflächig Zerstörungen anzurichten. Und das könnte ja bedeuten, dass vielleicht ganz Sibirien angegriffen wurde. Ich stelle es jetzt mal in den Raum, ich will es jetzt gar nicht behaupten. Ich sage jetzt mal, das ist eine Art von einer Arbeitshypothese, die mir aber sehr schlüssig klingt. Das hat dazu geführt, dass die Fläche mehr oder weniger abgefackelt ist. Das hat dazu geführt, dass der Boden nicht mehr durch das Wurzelwerk gehalten wurde. Gleichzeitig ist natürlich durch die Verbrennung der ganzen Wälder ist natürlich viel Asche und Staub und in die Atmosphäre gekommen. Das hat dann dazu geführt...
Kondensationskeime,
Regenfälle. Der Regen konnte den Boden, der nicht mehr gehalten wird, wegspülen. Auch Winde konnten den ungeschützten, nackten Erdboden wegtragen. Ja, und wir haben es ja jetzt in Ahrweiler gesehen und auch in anderen Gegenden, wenn da vermehrt Regen runterkommt, dann haben wir Schlammfluten. Und die gehen natürlich in die Niederungen rein, in die Täler, und irgendwo lagern sie sich ab. Und wenn das dann verdunstet ist, dann haben wir da meterdicke Schichten, die sich auch über die Felder gießen. Und die Menschen können natürlich dann nicht mehr den Boden, den fruchtbaren Boden nutzen. Das heißt, man hat Hungerkatastrophen, man hat Zerstörung. Aber die großen Gebäude aus Stein, die würden stehen bleiben. Die würden bei so einem Szenario jetzt nicht einstürzen. Holzhäuser und also andere Geschichten schon.
Aber jetzt würde ich mal als investigativer Journalist fragen, ja, hören Sie mal, wenn da in Sibirien, ne, bei so einem flachen Land Schlamm entsteht, das ist doch nur regional. Was hat denn das hier mit Leipzig zu tun?
Genau. Deswegen müssen wir davon ausgehen, es war ja nur ein Beispiel, dass es auch in anderen Regionen genau diese Verwüstungsspuren ja gibt. Mhm. Ja? Und dass also offensichtlich wahrscheinlich an verschiedenen Stellen ein Angriff stattgefunden hat. Ich habe noch eine Abbildung, die vielleicht auch noch mal interessant ist. Die Verteilungsmuster sogenannter Meteoritenkrater weltweit.
Jawohl.
Und es fällt auf, dass wir also eine hohe Konzentration zum Beispiel in Australien haben, was ja fast nur Wüste ist, außer in den Küstengebieten, und im nordamerikanischen Raum. Und Meteoritenkrater, die man da sehen kann, kann man sich alles angucken, die sind mehr oder weniger kreisrund. Also eigentlich keine Meteoritenkrater. Ja, Meteoritenkrater sehen anders aus. Es sei denn, jetzt könnte man mal die Schublade aufmachen, die Erde ist flach und diese Dinger sind vom Firmament nach unten gefallen. Das würden jetzt wahrscheinlich die sagen, die Erde ist flach. So würden sie sich das erklären. Aber wenn wir davon ausgehen, die Erde ist nicht flach, sie rotiert und etwas dringt in die Atmosphäre ein, dann wird es immer schräg einschlagen. So. Das heißt also, diese sogenannten Meteoritenkrater sind wahrscheinlich auch nur Überbleibsel von irgendwelchen fortschrittlichen Waffensystemen, die in der Lage sind, Materie zu pulverisieren.
Das haben wir ja am 11. September.
Richtig. Also wir reden von sogenannten Direct Energy Weapons, so würde man es heute nennen auf Neudeutsch, also Direktenergiewaffen oder Skalarwellenwaffen. Ja. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, sowas wurde da eingesetzt im großen Stil und hat dazu geführt, dass also auf verschiedenen Kontinenten Wüsten entstanden sind, unter anderem. Und natürlich, Vegetation ist weg, lokale Regenfälle, saurer Regen, wegspülen. Ja, und dann sehen wir ja, was passiert, wenn dann der Schlamm sich niedergesetzt hat und das Wasser verdunstet ist, dann ist es so eine heftige, dicke Schicht, die kriegst du nicht einfach mal so wegtransportiert. Zumal ja wahrscheinlich auch sehr viele Menschen umgekommen sind und die überlebt haben, denken jetzt nicht daran, die ganze Stadt zu putzen, sondern die wollen nur überleben. Die werden das Nötigste machen, das heißt, die werden dann vielleicht die Gebäude wieder instand setzen, die zugeschütteten Fenster vielleicht ausschachten, also sprich solche Lichtschächte einbauen, das ein bisschen irgendwie so mit Putz und so weiter absichern, dass es nicht gleich wieder reinfällt. Und das war's. Die wollen Normalität zurückhaben. Man muss ja mal wie ein normaler Mensch denken. Der will doch nicht jetzt ergründen, was da jetzt passiert ist. Der will nur wieder was zu essen haben. Der will Normalität, der will Stabilität, der will Berechenbarkeit haben und nicht Chaos und Untergangsszenarien. Also das heißt, diese Hinweise, ich denke, das sind lokale Schlammfluten gewesen an verschiedenen Stellen. Die müssen auch nicht alle zur gleichen Zeit stattgefunden haben. Aber wenn man sich einfach so anschaut, wir kennen es ja auch in der heutigen Zeit, wenn mal heftige Monsunregen waren oder wie gesagt jetzt hier in Deutschland in diesem Sommer, dass wenn da Wassermassen lostreten, die nehmen alles mit. Wasser ist sehr mächtig. Ja? Und wenn das dann noch mit Regen kombiniert ist, extrem starker Regen, ja, der für die Region vielleicht gar nicht ausgelegt ist, dann wird das weggespült. So. Und es wird dahin gespült, bis vielleicht da irgendwo ein fettes Steingebäude im Weg steht und dann wird sich das auftürmen, weil es vielleicht aus der Richtung gerade kommt und dann setzt sich das ab. Und das ist, denke ich mal, ein Szenario, das eher wahrscheinlich ist. Und dann ist die Frage, wann ist das stattgefunden in Bezug auf das Datum, wann das Gebäude gebaut wurde. Also wenn wir sagen, das Leipziger Rathaus vor knapp 100 Jahren, etwas über 100 Jahren, dann muss ja nach dieser Bauzeit da was passiert sein. Sonst würde ich sagen, Architekt, du hast komische Konstruktionen da gehabt.
Ja.
Oder aber das Gebäude ist eben noch wesentlich älter und dieses Ereignis hat vielleicht vor 150, 200 Jahren stattgefunden. Dann kommt die nächste Frage, wo gibt es da Aufzeichnungen zu? Ja. Und wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, was da passiert ist, weil das vielleicht so traumatisierend war, dass wenige nur überlebt haben. Es gibt ja auch den Hinweis auf entvölkerte Großstädte in der Mitte des 19. Jahrhunderts, auch weltweit. Klar kann man wieder sagen, alles also retuschiert und so weiter. Aber ich habe mittlerweile so viele Bilder dazu gesehen, wo ich sage, das alles nur zu erklären, dass die uns gefaked ist, also dass diese Großstädte, das hat man einfach so, oder lange Belichtungszeit, haben mir auch schon Leute erzählt, kann ja bei einigen Bildern der Fall sein, aber ich habe mittlerweile so viele Bilder gesehen, wo ich wirklich ernsthaft zweifeln muss, dass es da vielleicht noch eine andere Erklärung gibt. Und das ist, finde ich, einerseits schon ganz schön erschreckend, dass etwas, was noch gar nicht zeitlich so lange zurückliegt, offensichtlich komplett aus unserem Gedächtnis gelöscht wurde.
Wobei.
Aber die Spuren sind ja da und wir müssen jetzt lernen, diese anders zu deuten und anders zu sehen. Also,
ich bin ein Freund des analogen Denkens oder des Denkens in Analogien. Ich denke gerade an kindliche Traumata.
Richtig.
Kindliche Traumata, wenn sie in einer sehr frühen Zeit geschehen sind, sagen wir mal bis zum 6., 7. Lebensjahr oder so, die werden, wenn sie so heftig sind, werden die in Watte eingepackt. Das heißt, sie sind unserem Bewusstsein nicht mehr zugänglich. Ja. Und erst, wenn wir sozusagen durch einen Arschengel da emotional runtergegangen sind in diese Situation und sie in unser Bewusstsein geholt haben, kann so etwas wie Heilung stattfinden, A. Und B, kann die Konsequenzen dieses Traumas nicht mehr wirken. Und das fällt mir jetzt gerade ein. Warum beschäftigen wir uns mit so einem Katastrophenszenario? Solange es in unserem sozusagen kollektiven Unterbewusstsein ist, können wir da nicht drauf wirklich reagieren.
Richtig.
Sondern es muss uns bewusst sein, ja, was an Zerstörung, was an Leid dort unseren Vorfahren widerfahren ist, unseren Ahnen.
Ja.
Und in dem Moment kann sowas wie Heilung passieren. Und Heilung bedeutet dann, dass wir auch weniger manipulierbar sind.
Ja, und wir sammeln sozusagen unsere traumatisierten Fragmente, die wir abgespalten haben, nach und nach alle wieder ein und werden wieder ganz heil.
Ganz genau.
Ja.
Und das jetzt sozusagen nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern jetzt tatsächlich, ich bekomme gerade eine Gänsehaut, auf der kollektiven Ebene durch dieses Hinschauen, da ist was passiert und es ist aus unserem Gedächtnis gelöscht worden. Aber das Feld.
Wir fühlen es.
Ja,
wir fühlen
das Feld ist da.
Ja. Ja. Und immer mehr Menschen fühlen das auch.
Ja.
Also ich bin ja nicht der Einzige, sondern ich bin jetzt den Sachen nachgegangen, aber ich merke, es beschäftigen sich weltweit ganz viele Menschen mit dem Thema.
Mhm.
Also mit Tartarien und mit den Hintergründen und mit dieser vermeintlichen Schlammflutkatastrophe vor etwa 200, 250 Jahren und auch dem in der Folge dieser Katastrophe entstandenen Weltkrieg. Und ja, es gibt so viele Hinweise. Also wir können ja noch ein paar Hinweise einfach für die Forscher, die jetzt unter den Zuschauern auch sind, geben. Zum Beispiel, ja gut, nehmen wir mal das Bild. Das ist die Höhlenhäuser, ist auch ein weltweites Phänomen. Also es gibt Höhlenhäuser, also Gebäude oder Höhlen in irgendwelchen Felsen, wo Menschen gelebt haben. Und dann stelle ich mir die Frage, warum haben die Menschen nicht zum Beispiel in China oder Türkei jetzt auf dem Land gelebt? Warum leben die in Höhlen? Das ist ja eigentlich nicht so besonders schön, muss ich sagen. Ja? Da fallen mir nur zwei Antworten ein. Entweder waren das vielleicht gar keine Höhlen, so wie sie wir heute sehen, sondern es waren Gebäude. Die sind aber aufgrund von Einwirkungen, selbst mal von Waffeneinwirkungen, also Energiewaffen, geschmolzen. Weil das Spannende ist, Aborigines haben in ihrer Tradition, in ihrer vergangenen Erinnerung, haben sie auch die Erinnerung an ein Hitzeereignis in Australien. Und die haben nur überlebt, weil sie in die Erde gegangen sind. Ja, das wird da so überliefert. Und dann spricht dafür, dass da also offensichtlich, dass nicht die Sonne auf die Erde gefallen, sondern da haben sie wahrscheinlich mit entsprechenden Waffen gearbeitet, die in der Lage waren, wirklich Stein zu schmelzen. Weil das Bild auf der rechten Seite von der Türkei wirkt für mich wie geschmolzen. Ja? Das ist also eine Möglichkeit, dass das eigentlich ursprünglich ganz anders aussah, aber nur unter der Einwirkung von extremer Hitze geschmolzen ist und deswegen so bis so verzerrt aussieht. Und wir sagen, das ist nur ein Felsen und die Menschen haben da was reingebaut.
Ja, man könnte aber auch sagen, das ist okay, Tuff oder ja. Tuffgestein und das wird halt abgewaschen. Ne?
Die andere Variante wäre, warum haben die Menschen da gewohnt? Offensichtlich, weil das Leben auf dem Land zu unwirtlich war, vielleicht gefährlich war, vielleicht war die Gegend verseucht, was auch immer. Und sie mussten sich schützen vor diesen Einflüssen. Ja? Und das Interessante ist ja auch, dass gerade der sibirische Raum und auch der Nordwesten der USA erst ungefähr richtig professionell in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kolonisiert wurden. Da frage ich mich, was war davor? Ist da keiner hingegangen oder hat sich keiner hingetraut oder gab es nicht genügend Ressourcen, Personal, die in der Lage waren, das zu kultivieren und zu kolonisieren? Wahrscheinlich in der Art. Da muss man sich aber fragen, warum? Ja, das sind so indirekte Hinweise. Es gibt ja also riesige Landstriche ab Ural bis Pazifik, ja, die sind ja mehr oder weniger wahrscheinlich entvölkert worden. Weil es gibt ja dort auch immer mehr Hinweise, dass es da eine Hochkultur gegeben hat. Stichwort Megalithbauten findet man ja dort. Riesige Megalithbauten, eigentlich die größten der Welt, die sind in Sibirien. Auch Pyramiden findet man dort.
Megalithbauten in Sibirien?
Ja, riesig. Größer als die wir zum Beispiel aus dem Libanon kennen, das Baalbek oder sowas.
Ja.
Ja. Also man könnte fast sagen, das ist wahrscheinlich das Mutterland der Megalithbauten gewesen. Nur davon hörst du hier kaum was. Also es sei denn, du fängst an, dich in das Thema einzugraben. Dann stolperst du über solche Sachen.
Also auch zu finden im Internet.
Ja, geht klar. Gibt's Bilder. Ich habe jetzt den Namen nicht. Ich habe die Bilder vor Augen, aber ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Sie sind zugewachsen, da sind natürlich Bäume drauf, aber wenn man da genau hinguckt, siehst du, das ist künstlich gewesen. Also es ist irgendwie von Menschen gemacht oder von irgendwelchen Wesen. Ja. Können ja auch Riesen gewesen sein, ja. Das ist auch noch so ein Thema. Das ist die Riesen. Es gibt ja auch Hinweise, dass es Riesen früher mal gab und vielleicht noch gar nicht so lange her. Auf jeden Fall, wir haben sehr viele indirekte Hinweise. Wir haben vielleicht noch in den USA, gehen wir mal auf die andere Seite, ein sehr interessantes Phänomen, sozusagen die sogenannten mysteriösen Brände in den US-Großstädten. Also es gibt bestimmt über 100 aufgelistete nachweisliche Brände in Großstädten in den USA im 19. Jahrhundert. Und was interessant ist bei diesen Bildern, man denkt ja, gut, ein Brand, ja. Erklärt wird ja irgendwie ein Kurzschluss und dann ist da irgendeine Fabrik und dann hat das ganze Stadtteil abgebrannt. Einfach mal so. Aber man muss gucken, wie die Bauweise war. Die hatten dort sehr massive Steinbauten, was auch sehr, sag ich mal, untypisch ist für das, was uns erzählt wird, aber typisch wiederum für eine Kultur, die es da damals schon gab, nämlich die US-tatarische Kultur oder das Gebiet von US-Tatari, nenne ich es jetzt gerne mal so. Aber was man hier sehen kann, ist, dass bei diesen fetten Steingebäuden, ja, ein normales Feuer würde kein normales, also ein massives Steingebäude so demolieren. Wir haben hier ganz krasse Schnitte in den Wänden. Und wir haben zum Beispiel auch da, das haben wir übrigens auch im Zweiten Weltkrieg gesehen, wir haben stehende Bäume. Wenn da alles gebrannt hat, die Bäume sind stehen geblieben. Unversehrt. Ich habe Bilder von Bombardierungen von Köln, von Berlin, Hamburg gesehen. Da siehst du die Gebäude alle ausgebrannt von oben. Und da siehst du da drin eine fette Baumallee. In Pracht, die Bäume blühen.
Ja gut, sind...
Da sind jetzt ein paar kleine Blätter dran, aber die Bäume sind nicht weggebrannt. Ja. Ich will damit nur sagen, wahrscheinlich sind auch solche Dinge, die wir aus dem Zweiten Weltkrieg kennen, wahrscheinlich anders abgelaufen. Ist nur eine Hypothese. Es kann ja sein, dass auch dort wieder eine Art von fortschrittlicher Energiewaffe eingesetzt wurde, die in der Lage war, tatsächlich auch aus massiven Steinwänden, sag ich mal, solche Schnitte zu machen. Und nachträglich hat man dann halt Bomben draufgeschmissen, um zu sagen, es war der Luftangriff. Ja, aber es gibt, wie gesagt, diese Bilder, man muss sich nur damit beschäftigen. Es hat auf jeden Fall zu Zerstörung geführt. Und man könnte auch sagen, dass auf diese Art und Weise letztendlich die Überbleibsel einer früheren Hochkultur in den USA zerstört wurde. Also die architektonischen Spuren.
Wobei dies ja das große Beben war, ne?
So wird San Francisco. So wird es gesagt. Guckt man sich das aber mal an, sieht das im Grunde, also die Aufnahmen von San Francisco, die sehen im Grunde identisch aus mit denen von Hiroshima und Nagasaki 1945. Und da kann man sich auch wieder die Frage stellen. Und das Interessante ist, wenn man jetzt ein paar Jahre weitergeht, ich weiß nicht, bis 1915, dann stehen da wieder fette Gebäude, als ob nichts gewesen wäre. Das heißt, die haben innerhalb von ein paar Jahren haben die solche monströsen Bauten angeblich wieder in einer kürzester Zeit aufgebaut. Das sind alles so Hinweise, wo man sagt, das kann nicht sein. Ja. Ich muss nicht dafür Architektur studieren, um zu verstehen, dass Menschen in 2 Jahren nicht solche Gebäude bauen, wenn sie auf einem Niveau waren, wo sie noch mit Pferdekutschen gefahren sind. Das sagt der gesunde Menschenverstand, das geht nicht. Also haben diese Gebäude offensichtlich schon da gestanden und etwas anderes ist dort passiert. Vielleicht war es gar kein Erdbeben, sondern es war auch eine Art von Angriff, der jetzt aber nachträglich uns als Erdbeben in den Geschichtsbüchern steht. Aber es wurden dort auch vielleicht Energiewaffen eingesetzt, die mehr oder weniger die Gebäude pulverisiert haben. Weil ich habe Aufnahmen gesehen, dass du siehst keinen Unterschied zwischen Hiroshima und Nagasaki. Also das ist flächendeckend. Die Steingebäude sind stehen geblieben. In Japan hatten wir noch das Problem, dass es sehr viel aus Holz war. Deswegen konnte das Napalm da gut wirken. Und es ist alles weggebrannt. Die Steingebäude sind stehen geblieben. Aber wer weiß, vielleicht wurden da auch noch andere Systeme eingesetzt, die wir nicht wissen. Weil wir müssen immer uns eins klar machen. Vielleicht sagen ja so ein Quatsch. Nikola Tesla hat diese Patente schon um die 1900 gehabt für solche Strahlenwaffen. Die gibt es. Der hat seine Experimente gemacht. Und das war alles weit vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Diese Technologie ist existent. Das muss man sich bewusst machen. Ja? Auch das in Tunguska hat wahrscheinlich auch, das war ein Unfall von einem Experiment von Nikola Tesla, was 1908 passiert ist, wo ein riesiges Gebiet in Sibirien verwüstet wurde, wo es immer heißt, da ist ein Meteorit runtergekommen. Ja? Und das liegt aber witzigerweise auf dem gleichen Breitengrad wie das Labor von Nikola Tesla auf der anderen Seite, in Nordamerika. Mhm. Und da gibt es auch, also wenn man sich mit Tesla und diesen ganzen Sachen beschäftigt und seinen Patenten und was er eigentlich alles erfunden hat oder naja, ich gehe mittlerweile so weit, dass ich sage, er hat einfach auf das Wissen der vorherigen Zivilisation zugegriffen, hat es weiterentwickelt, weil diese Zivilisation davor hatte dieses Wissen bereits. Dann sieht das ein bisschen anders aus. Und dann wird uns hier wirklich nur Quatsch erzählt, wie bestimmte Ereignisse stattgefunden haben. Ja, und einer, der jetzt in einer Feuerbrunst unterwegs ist, wie zum Beispiel in Dresden, den interessiert nicht, ob das jetzt mit einer Bombe entstanden ist oder ob da ein Lasergeschoss ist. Der will nur weg, der will überleben.
Ja.
Ja? Das heißt, die traumatisierte Bevölkerung, die interessiert es nicht nachträglich, wie das Feuer entstanden ist. Die sind nur froh, dass sie überlebt haben und trauern um die es nicht geschafft haben. Und deswegen diejenigen, die sowas einsetzen, und wir sehen es auch in Kalifornien, gibt es ja auch Hinweise auf Energiewaffen, die eingesetzt wurden, wo also nur die Gebäude niedergebrannt sind und alles drumherum ist, die ganze Vegetation blüht wunderbar oder auch nur die Autos auf der Straße sind verglüht und alles andere ist intakt. Das widerspricht der Feuerhypothese.
Du meinst jetzt jüngst?
Jüngst, ja, vor einigen Jahren erst in Kalifornien. Ich will damit nur sagen, es gibt also viele Hinweise, wenn man sich damit näher beschäftigt, die das Offizielle natürlich komplett eigentlich in Widersprüche wiederfinden lassen. Und wenn man dann dranbleibt, ist es natürlich die Frage, wie weit gehst du? Weil es hat ja dann immer das Problem, wie weit wage ich mich raus aus meiner Box? Mhm. Ja, und da haben viele, glaube ich, sehr viel Angst. Weil das würde ja wirklich bedeuten, wenn der Technologiestand ein ganz anderer ist, inoffiziell, dann ist es ja natürlich auch, wenn wir sehen, wir fahren jetzt seit 140 Jahren Verbrennungsmotor. Wir sind still, das ist Stillstand, da ist keine Entwicklung. Wir hatten schon Anfang des 20. Jahrhunderts hatten wir ein Drittel aller Autos in den USA waren Elektroautos. Das weiß kaum jemand. Und heute wird uns das erzählt, als ob jetzt die Innovation kommt mit den Teslas und wie sie alle heißen, die ganzen Elektroautos. Das ist pure Verarschung. Wir werden nur verarscht, von vorne bis hinten.
Also dass Technologie oder Erfindung tatsächlich eine Illusion sind, das ist eigentlich nur um Freigabe.
Das ist nur eine Freigabe. Eine kontrollierte Freigabe von bestimmten Technologien. Ja. Die, was mit freier Energie zu tun haben, die also wirklich uns frei machen würden, die werden zurückgehalten. Und absolut. Das, was Monopole ermöglicht, die wird freigegeben. Also Öl, Gas, Kohle und alles, was an der Ölindustrie dranhängt. Also sprich die ganzen Derivate, sprich pharmazeutische Produkte, ist ja auch letztendlich Ölderivate aus dem Erdöl. Also alles, was wir patentieren können und damit im Grunde Märkte kontrollieren können. Das ist was freigegeben wird oder geforscht wird, wo auch Gelder hinfließen. Aber alles, was das Gegenteil bewirken würde, uns frei macht, unabhängig macht, uns erhebt in unserer Größe, da wird ein Deckel drauf gelegt.
Noch. Aber sag mal nur mal, Großtartarien. Das ist ja jetzt erstmal für viele nie gehört. Mhm. Ich sehe jetzt eine, ich kann sie mal eine Weltkarte hier oder eine halbe.
Eurasien so, ne?
Mhm. Eurasien, bisschen von Afrika, Arabien, Indien ist drauf. Also ohne Südamerika und Nordamerika. Mhm. Ich halte es nochmal in die Kamera. Da ist was Grande Tartarie.
Ja.
Zu sehen. Aber ich habe in der Schule und sonst was nie was von Gran Tartarie gehört. Von Gran Canaria schon, aber nicht Grande Tartarie. Wie kann man bitte solch ein großes Reich vor uns verbergen?
Also man muss vielleicht sagen, bis wann war es denn noch bekannt? Also ich sage mal so, die letzten wahrscheinlich Kenntnisse darüber waren bestimmt noch bis ins 20. Jahrhundert hier und da bekannt. Aber wir hatten ja in den letzten 200 Jahren sehr viele Revolutionen, Kriege, die die Menschen natürlich auch schwerst traumatisiert haben.
Ja.
Es gibt ja in Großbritannien gibt es eine Enzyklopädie, die heißt Encyclopaedia Britannica. Und dort wird Grande Tartaria noch in der Ausgabe von 1781, glaube ich, als das größte Land der Erde beschrieben. In den Folgeausgaben war das komplett raus.
Und
jetzt wird es interessant, weil was ist da passiert? Man muss verstehen, ich sage mal so, die Zeit, wo Tartarien in die Mangel genommen wurde, also man muss vielleicht so sagen, es gab eine Abspaltung von Europa, speziell Westeuropa, bestimmte Kräfte. Können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, wer das vielleicht gewesen sein könnte?
Du hast das, gestern hast du mir das erklärt, dass überall gab es den doppelköpfigen Adler.
Ja.
Der sozusagen nach links und nach
Ost und nach West geschaut hat.
Und nach Osten und nach Westen.
Ja.
Und der deutsche Adler
guckt jetzt nur noch nach Westen.
Guckt nur noch nach Westen.
Ja. Und im russischen Wappen haben wir den Doppelkopfadler.
Ja.
Und den Heiligen Georg, der den Drachen aufspießt. Ja.
Also das, also schon auch daran irgendwie eine Abspaltung oder nur noch in einer Richtung.
Ja.
Zu sehen ist.
Man muss ja verstehen, ungefähr um 1618, glaube ich, hat die pro-westliche Romanow-Dynastie im westlichen Teil von Tartarien die Macht übernommen. Also in Moskau sozusagen, den Moskauer Thron, was dann nachher die Keimzelle für das russische Reich wurde. Und die haben natürlich versucht, ihre Macht zu etablieren, weil sie waren ja eigentlich Usurpatoren. Sie haben sich da unrechtmäßig reingeputscht auf den Thron, auf den Zarenthron, da durften sie gar nicht hin. Mhm. Haben aber vom Westen wohl sie unterstützt. Und sie haben im Grunde dann angefangen, das war sehr interessant, die russische Akademie der Wissenschaften war in den ersten, glaube ich, 30, 40 Jahren oder sogar noch länger, ich glaube sogar die ersten 100 Jahre ihres Bestehens nur von Ausländern besetzt. Das waren keine Russen, die Historiker. Und die Ausländer haben die Geschichte für Russland geschrieben. So, wenn du dann durch die Erlebnisgeneration weg ist, dann haben wir nur noch die Werke und dann liest du rein und dann wird da uns irgendeine Geschichte erzählt. Und dann gab es natürlich immer wieder Versuche, auch Tartarien, also den sibirischen Raum östlich vom Ural, irgendwie, da wollten sie ran. Ja, das ist ja interessant für die. So, und es gab eine ganz wichtige Schlacht, die aber auch in der Geschichte so als Bauernaufstand so ein bisschen runtergewertet wird, nämlich der sogenannte Pugatschow-Aufstand von 1773 bis 75. Und da wurden offensichtlich nicht die Bauern unterdrückt, sondern da wurde die tatarische Armee besiegt von den westlichen Romanows. Und das war der Startschuss, wo sie quasi das Tor nach Sibirien auf hatten. Das heißt, da konnten sie nach Sibirien eindringen mit ihren Armeen. Und gleichzeitig, und das ist jetzt global, man muss es global sehen, ist was passiert 1776?
Geht in die Unabhängigkeitserklärung der Amerikaner, ne?
Der Illuminatenorden wurde gegründet, Adam Weishaupt. Und die USA wurde gegründet. Und zwar nur an der Ostküste.
Mhm. Mhm.
Dann haben die Illuminaten die Freimaurerei übernommen, 1782, beim Kongress von Wilmsbad. Ja, also da ging das weiter. Und dann kann man sich überlegen, wenn man so eine Weltkarte sieht, die sind also die Romanows waren ja unterstützt letztendlich von diesen Kreisen, nach Osten gezogen zu dieser Zeit. Und die Siedler oder man könnte auch sagen Söldner, die haben ja auch viele Söldnerheere im Dienste gehabt, die sind dann nach Westen gestoßen, also von den Gründungskolonien. Und haben sozusagen US-Tartarien in die Mangel genommen und dann den sibirischen Teil von Tartarien. Und so hat sich im Grunde das große Reich Tartarien wurde dann unter dem Romanow-Russland und den entstandenen USA mehr oder weniger aufgeteilt. Also quasi so still und heimlich assimiliert. Und das, was wir sehen, diese Großbrände, das ist wahrscheinlich die Kriegshandlung gewesen im 19. Jahrhundert, wo also heftig gekämpft wurde. Gerade der Nordwesten der USA, der war eben noch tatarisch, sage ich mal so. Und der wurde dann von diesen Okkupanten nach und nach übernommen. Und wir lehnen es heute als der Kampf der Cowboys gegen die Indianer. Also die Indianer könnte man sagen als Synonym für die US-Tataren, für die weiße Bevölkerung, die dort schon existiert hat. Zusammen aber auch mit der
die Weiße?
Ja.
Der Kampf der Cowboys gegen die Indianer, wen repräsentieren jetzt die nordamerikanischen Indianer? Das habe ich jetzt nicht
ganz verstanden. Das sind wahrscheinlich die Tataren, die in Amerika gewesen, die dort gelebt haben.
Aber die haben ja auch eine andere Hautfarbe gehabt.
Oder? Nein, nicht nur. Also da haben ja sehr viele verschiedene gelebt. Es ist ja wohl auch so, dass die dunkelhäutigen Menschen, die man ja mal sagt, die sind die Sklaven aus Afrika gewesen, die haben wahrscheinlich schon dort längst gelebt. Die wurden gar nicht da aus Afrika hingebracht. Das heißt, auch die Ureinwohner waren wahrscheinlich auch schon ein Teil davon dunkelhäutig. Die haben dort friedlich zusammengelebt, bis dann die Invasoren aus Europa kamen und dann im Grunde alle platt gemacht haben und erobert haben. Also es wird uns, es ist komplett anders gewesen, auch die US-Geschichte, komplett anders. Ja? Und deswegen, diese Hinweise auf dieses Ereignis wird uns indirekt gezeigt. Das heißt, wir lernen über zum Beispiel diesen Bauernaufstand, naja, so ein bisschen so. Nein, das war ein Großangriff von dem Romanow auf die tatarische Armee. Genauso auch die Napoleon-Ära. Die ganze Zerrüttung in Europa und später 1815 die Neuordnung im Wiener Kongress und solche Geschichten. Ja? Beziehungsweise auch, es gibt den Hinweis 1816, das Jahr ohne Sommer, mit einer globalen Abkühlung. Mhm. Wahrscheinlich war das Jahr, wo wahrscheinlich so eine Art nuklearer Winter war auf der Nordhalbkugel, Sibirien. Vermutlich. Denn auch Napoleon, wenn es den wirklich in der Form gegeben hat, da bin ich auch schon am Zweifeln, als er nach Moskau gezogen ist, interessanterweise, damals war die Hauptstadt des Russischen Reiches nicht Moskau, sondern St. Petersburg. Der war also wahrscheinlich mit dem Zar, dem damaligen Zar Alexander I., verbündet und ist gegen Tatarien gezogen mit seiner Armee. Mhm. Die war sozusagen Moskau. Aber es gibt auch Hinweise, dass Moskau wahrscheinlich auch von einer Art Energiewaffe getroffen wurde, weil sie ist ja runtergebrannt. Und da sind so viele Menschen umgekommen. Also es haut vorn und hinten nicht hin, wenn man einfach nur mal einerseits mit elementarer Logik daran geht, aber auch mal so die Ereignisse, die zu diesem Zeitpunkt, also sagen wir so zwischen 1770 und 1820, da haben so viele Schlachten stattgefunden. Wenn man das jetzt als Teilschlachten eines Weltkrieges betrachtet, der damals geführt wurde gegen Tatarien weltweit, dann ergibt es plötzlich viel mehr Sinn. Und ich habe mich damals in der Schule immer schon gefragt, Napoleon, guck mal, was haben die gehabt? Die haben Pferde gehabt, die haben Karren gehabt, da haben sie ein paar Kanonen drauf gehabt und so weiter. Der hatte Pläne, Indien zu erobern. Der hatte Pläne, in Karibien ein Reich zu errichten. Der hatte Pläne, Australien zu erobern. Ich habe mich immer gefragt, auch schon in der Schule, wie soll das technisch möglich sein? Mit Segelschiffen? Da brauchen die ja Monate, bis die da unten sind. Wie wollen die dann Land erobern? Dann sind die ja alle schon müde, wenn sie da angekommen sind. Also offensichtlich haut hier hinten irgendwo vorne was nicht hin. Und ich gehe davon aus, der Technologiestand war damals wesentlich weiter. Ja? Also was sie uns erzählen, du musst dir mal überlegen, eine grande Armee mit über 600.000 Mann geht zu Fuß von Paris, also nicht ganz, aber die haben ja auch viele Befreundete sozusagen mit dazugezogen, nach Moskau. Die rennen zu Fuß. Stell dir mal vor, ein Soldat läuft jeden Tag 20 Kilometer. Da gibt es keine Autobahn, da gibt es angeblich keine Eisenbahnschienen, keine richtigen, nur ein paar Feldwege vielleicht. Dann allein der Versorgungstross, der hinten herzieht, der ist hunderte von Kilometern lang, um über eine halbe Million Mann täglich zu versorgen. Und dann sind die da angekommen, sind eigentlich hundemüde, weil die laufen ja, ist ja nur eine Annahme, 20 Kilometer am Tag. Dann stehen die vor Moskau und sollen noch kämpfen. Wie realistisch ist das bitte schön? Die müssen ihre Kanonen ziehen, die müssen ihre ganzen Waffen mitziehen, die können nur eine bestimmte Menge am Tag laufen, die müssen mal Pipi machen, die müssen was zu essen haben und die haben noch nicht gekämpft. Also alleine von der Logistik ist es völlig unrealistisch, mit dem damaligen angeblichen Technikstand so eine Riesenarmee durch halb Europa bis nach Moskau zu führen. Also irgendwas stimmt hier nicht, sage ich mal so. Und ich will damit nur sagen, es gibt so viele Ungereimtheiten, wenn man sich die im globalen Maßstab anguckt. Und wir haben im Geschichtsunterricht in der Schule immer nur Europa, immer nur Napoleon. Wir haben nicht geguckt, was parallel in der gleichen Zeit in Amerika passiert ist oder in China oder in Japan. Und das muss man aber, um das globale Ereignis, was damals wohl stattgefunden hat, wirklich zu verstehen. Musst du viele Ereignisse, die parallel stattgefunden haben, auch was in Südamerika stattgefunden hat, davon wissen wir nichts. Ja? Und immer, ich habe dreimal Napoleon im Unterricht durchgenommen. Ja, ich fand es furchtbar, immer wieder. Und dann dachte ich, lass uns doch mal über andere Dinge sprechen. Was ist in Nordamerika gewesen? Mhm. Ja, da gab es da Kolumbus und so. Ja, Kolumbus, haha. Mhm. Ja. Und das will ich sagen, also man hat uns im Grunde Dinge, die passiert sind, anders verkauft in der geschriebenen Geschichte. Deswegen wissen wir nichts mehr von Tatarien. Und es gab eine gut organisierte Agenda, um die Geschichte komplett zu verschweigen. Dieses große Reich, diese vorherige Kultur komplett zu verschweigen. Aus dem Bewusstsein der Menschen zu vernichten. Das heißt,
so wie aus der Britannica.
Das ist ja nur ein Werk. Man hat die Originale versucht einzukassieren. Wahrscheinlich liegen die in irgendwelchen Geheimbibliotheken. Und hat dann Fälschungen rausgegeben. Das wurde ja 200 Jahre lang die Geschichte umgeschrieben. Systematisch. Es wurden neue Sprachen erschaffen in den letzten paar hundert Jahren. In Europa zum Beispiel. Ja, man hat den Chinesen ihre Kultur gegeben. Das haben Europäer gemacht. Also es ist wirklich, wenn man da eintaucht, das ist verrückt, aber in dieser Matrix befinden wir uns. Und da muss man wirklich erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, Bezugspunkt finden, sonst schwimmt man total. Ja? Und wenn man mit Karten anfängt, finde ich, ist es ein guter Einstieg, dann fängt man vielleicht mit den Bauwerken an, die es gibt überall. Man guckt sich diese Hinweise auf diese Verschüttungen an, diese falschen Keller. Und dann so nach und nach wird das Bild immer runder, sage ich mal so.
Ich würde gerne, bevor wir diese Weltkarte, diese Sternenfestung, die haben mich absolut fasziniert, als ich das gesehen habe. Wo überall diese Muster erscheinen und sie, für mich haben sie wehrtechnisch eigentlich keinen großen Nutzen. Magst du was dazu erzählen? Also, weil das ist ja auch weltweit.
Weltweit, ja. Also ich sag mal, sehr konzentriert sind sie in Europa, muss man sagen. Also es gibt ja auch so Übersichtskarten, wo man mal so sieht. Die meisten liegen irgendwo in Nähe von Flüssen oder an der Küste. Also zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt hier unsere Gegend. Also Dresden war ursprünglich eine Sternfestung, die Elbe. Magdeburg, Berlin, Leipzig, Ulm, München, also habe ich überall schon Bilder gesehen, sozusagen der Kern, der Stadtkern, der heutige Stadtkern, das war eigentlich mal ursprünglich auch eine in dieser Art gestaltete Sternenfestung. Emden, Hamburg, ja, also man findet teilweise auch bei Google Map, kann man gucken, findet man noch die Überbleibsel, man findet sie. So, vermutlich, ich gehe davon aus, also wehrtechnisch denke ich, das ist Blödsinn, wird zwar immer so behauptet, aber aufgrund dieser Geometrie gehe ich davon aus, dass das was sehr, es hat was Harmonisierendes. Es hat was Informierendes, denn es ist immer mit Kombination mit Wasser. Wir wissen ja, Schneeflocken, Kristallbildung, die sehen ja ähnlich aus, wenn man die hat. Genauso bestimmte Frequenzen bilden ja auch stehende Wellenmuster. Wir kennen die klattnischen Klangfiguren.
Ja.
Also diese Kultur, die da existiert hat, weltweit, die hatte ein Wissen über Klänge, über Frequenzen, über Resonanzen, über Ätherphysik. Da muss man so, die wussten genau, wenn eine bestimmte Geometrie erzeugt ein bestimmtes Feld im Äther. Und das wiederum erzeugt ein bestimmtes Schwingungsmuster. Und das befinden sich ja dann natürlich Lebewesen, also sprich wir Menschen, wenn wir in so etwas wohnen oder uns in der Nähe aufhalten. Das hat wahrscheinlich auch eine sehr harmonisierende, euphorisch machende Wirkung auf die Menschen gehabt. Also die haben mit Klang, mit Frequenzen gearbeitet, geheilt, was ich bis jetzt recherchieren konnte.
Ja.
Das macht auch viel mehr Sinn. Aber wenn wir das Ganze, und jetzt kommt's, im Kopf haben wir ein Bild von Kampf, von Krieg, von Zerstörung. Dann gucken wir uns diese Dinge an und betrachten das nur aus der rein wehrtechnischen Anlage. Ja,
ja, und nicht da aus haben der, sie den richtigen Winkel und so weiter.
Und das meine ich, das ist das Problem in unseren Köpfen. Wir gucken durch ein Dia und verzerrt, das, was da ist, wird völlig verzerrt. Und deswegen sehen wir Tartarien nicht mehr. Obwohl wir mittendrin sind, wir sitzen in dieser Hochkultur. Europa ist ja auch Teil davon gewesen und zwar ein sehr wichtiger Teil offensichtlich.
Mhm. Also Berlin zum Beispiel, hast du hier nochmal von 1688 einen Grundriss, ne, der hier als Sternenstadt sozusagen aufgezeigt wird. Tesla hat ja mal gesagt, wenn du die Welt verstehen willst, dann denke in Energie.
Und Frequenzen.
Frequenzen und Schwingung.
Richtig.
Oder Schwingung und Frequenzen. Und Proportionen. Mhm. Ja, Proportionen, das wissen wir in der Musik. Ja, die Bachsche Musik, also von Johann Sebastian Bach. Da geht es immer um Proportionen. Und die heilige Geometrie, es geht um Proportionen. Und wenn ich dann die Architektur anschaue, die Filigranität mancher Strukturen oder ne, so Riefen da rein, ist das wirklich nur Verzierung?
Das ist der Punkt.
Ja, also da haben wir ja gestern davor gestanden. Also das heute ist so Funktionalität.
Ja.
Ja, und Einfachheit beziehungsweise möglichst mit wenig Aufwand viel Raum schaffen oder wie auch immer. Aber unsere Altvorderen haben es offensichtlich verstanden, Funktionalität, sehr effektive Funktionalität mit Ästhetik, mit Schönheit zu verbinden.
Ja.
Wir sehen heute nur die Schönheit, aber die Funktionalität nicht dahinter.
Richtig. Richtig. Wenn man jetzt so anfängt, Kirchen und Kathedralen und Moscheen als technische Bauwerke zu betrachten, die wurden ja erst später zu Moscheen und Kathedralen gemacht, nachdem sozusagen dieses Großreich zerbrochen ist und in viele kleine Abspaltungsreiche geworden ist. Wenn wir das also anfangen, als technische Kraftwerke zu betreiben, als Kraftwerke, die in der Lage waren, atmosphärische Erdteilenergie zu extrahieren, zu konzentrieren und sie dann durch bestimmte Mechanismen in bestimmte Schwingungsfelder umzuwandeln, sodass Menschen, wenn die da reingegangen sind, sich wohlgefühlt haben, also Heilfrequenzen. Ja? Also dass Krankenhäuser es der Form nicht gab, sondern wenn du dich unwohl gefühlt hast, bist du halt in so eine, heute nennen wir es Kirche oder Kathedrale gegangen und wurdest bestimmten Schwingungen ausgesetzt und die haben dich wieder in Einklang mit dir selbst gebracht, die haben dich wieder sozusagen mit dir selbst in Resonanz gebracht. Ja? Manchmal braucht man ja von außen so einen kleinen Anstupser, ja, damit man wieder in die Eigenresonanz kommt. Ja? Und so muss man das vielleicht auch betrachten, also die in der Lage waren, die atmosphärische Energie zu verwenden. Also ich habe schon die verrücktesten Sachen gesehen, was mittlerweile also auch im Internet an Bildmaterial verfügbar ist, über die Technologie. Also Gewinnung von atmosphärischer Energie. Wir reden immer nur von Tesla und seinem Tesla-Turm. Ja? Aber drahtlose Energie, das gab es alles schon.
Du hast mir gestern ein Foto gezeigt von einem Kamin. Also das ist zumindest in England, viele Kamine gibt, die nie ein Feuer gesehen haben.
Nicht nur in England.
Aber eigentlich so eine Art wie so ein Infrarot.
Eine Infrarotheizung eigentlich.
Heizung funktioniert haben müssen.
Ja.
Weil kein anderer Ofen da in der Nähe war oder so. Ne?
Ja. Das ist das Faszinierende. Die haben also waren auch in der Lage, ätherische oder atmosphärische Energie zu konzentrieren, also zusammen. Deswegen überall diese kleinen Antennen. Wir sagen, das sind Verzierungen. Wahrscheinlich waren das aber Antennen plus Hohlraumresonatoren, die man da drunter findet man ja überall auch.
Also
diese Kugeln, also so
auf, eine Spitze, auf den Kirchtürmen,
auf älteren Gebäuden, die eben diesem Neoklassizismus-Baustil entsprechen, findet man sehr viel. Obelisken und so weiter. Das ist alles nur atmosphärische Energiesammler, könnte man sagen, Art Antennen, die dann in der Lage waren, das runterzubringen. Und wahrscheinlich wurde hier sehr viel mit Kupfer, mit Eisen, mit Gold und auch mit Quecksilbermetallen gearbeitet, um letztendlich da entsprechende Energien dann zu konzentrieren und dann auf zum Beispiel so eine Art Metallplatte, die dann einfach nur abgestrahlt hat. Das heißt, wir haben also eine Infrarotreizung in diesen Schlössern teilweise eben gehabt und eben nicht, wie wir es uns halt mit Kerzen ist man da rumgerannt und hat dann da irgendwie mit Kohlen und also es ist aber witzig, wenn man das heute hört, was uns erzählt wird. Ja. Mhm. Das kann ja nachträglich so gemacht worden sein, um uns diese Geschichte aufzutischen. Aber so rein technisch, wenn man sich das anguckt, war es offensichtlich früher völlig anders. Also die haben rauchfrei sozusagen ihre Räume geheizt und auch beleuchtet. Aber nachträglich hat man gesagt, ja, die haben da Feuer. Ich meine, guck dir die Schlösser an, sind die alle mit Kerzen immer rumgerannt? So wird uns das ja erzählt. Das muss ja furchtbar gewesen sein, auch in den Burgen. Das muss ja düster ohne Ende gewesen sein. War es bestimmt auch in einigen Regionen. Aber bitteschön nicht in diesen herrschaftlichen großen Häusern und riesen Schlössern, also das passt irgendwie nicht. Mhm. Und das sind so Widersprüche, wenn man das auf sich wirken lässt. Wenn man natürlich nicht denkt, nur einfach das abspult, was uns erzählt wird, klar. Aber wenn du anfängst, du bist jetzt in so einem Schloss, gehst weiß ich, nach Berlin oder nach Potsdam, guckst das mal an und lässt das mal so auf dich wirken und denkst so, allein die Gärten, diese Schönheit, diese Ästhetik, du gehst da durch und fühlst dich wohl. Mhm. So. Und dann gehst du durch so eine Betonwüste, wie wir sie heute haben, und merkst so, oh nee, ist ja Stress pur. Ja. Ist ja keine Harmonie. Du hast auch fürs Auge ist nichts. Alles nur so glatte Wände, nichts Besonderes. Aber guckst du diese alte Architektur an, da ist ja alles irgendwie bis ins kleinste Detail geplant. Und wie gesagt, wenn wir erkennen, dass es auch technischen Aspekt erfüllt, also nicht nur den ästhetischen Aspekt, dann kann man nur sagen, Hut ab, genial. Da sind wir Meilen von entfernt, wenn wir heute gucken, wie wir bauen. Ja?
Aber das Wissen ist da.
Das Wissen ist da.
Das Wissen ist da.
Aber es ist noch nicht in genügend Köpfen wieder drin.
Ja, oder wie gesagt, unsere Antennen. Ne? Dass wir unsere Antennen wieder freischalten dafür, also das war das Wissen anzuzapfen.
Genau.
Ja, also gut, mittlerweile gibt es Ausdrücke wie die Akasha-Chronik oder das morphische Feld, wie auch immer. Mhm. Egal, das Wissen ist da. Es ist nicht verloren.
Es ist offensichtlich. Es ist ja auch die Gebäude, es ist, ich sag mal so, die Spuren auf dieser Hochkultur, wo alle sagen, ja, wo war die denn? Du stehst mittendrin. Wir stehen mittendrin. Du musst nur mal das Dia, was in deinem Kopf, was diese Wahrnehmung verzerrt, das musst du austauschen und dann gehst du durch die Stadt und siehst plötzlich diesen tatarischen Baustil. Ich sag das einfach mal so. Mhm. Aber dir hat man gesagt, das ist Neoklassizismus oder was auch immer, ja, oder Neugründerzeit, ja, oder Gründerzeit. Nein, geh doch mal so weit, dass du sagst, ist vielleicht 300 Jahre altes Gebäude. Mhm. Und das ist aus einem bestimmten Material geschaffen, dass je älter das Gebäude ist, desto stärker und härter wird das Ganze. Ist also witterungsbeständig, wenn man so möchte. Wenn ich dann mit diesem Dia durch die Welt gehe, ich sehe es doch, es ist da.
Ja.
Es sind nicht nur die Pyramiden, sondern es gibt so viele Hinweise überall. Also wie gesagt, diese Megalithkultur, die wir haben, die im Hordenreich existent war, die hatten natürlich auch das Wissen, solche Gebäude zu bauen. die alten Meister. Das war auch ein bestimmtes Wissen, das auch nur bestimmte Kreise hatten, ja, aus denen sich vielleicht auch später die Freimaurer abgespalten haben als Kaste oder als Bauhüttentradition.
Aber genau das, Reik, ganz zum Schluss, das hat mich immer, also auch bei dieser Argumentation, guck dir diese Gebäude an und dann guck dir davor die Leute in ihren Pferdekarren an.
Ja.
Ja, aber es können doch sozusagen nur eine gewisse Kaste gewesen sein, die über dieses Wissen verfügten, während der Großteil der Bevölkerung im Tal der Ahnungslosen lebte. Also da ist bei mir noch ein großes Fragezeichen.
Also was ich bis jetzt schon herausgefunden habe, ist, die vorherige Generation hatte auch gewisse Stände oder Kasten. Ja, das gab es schon. Ja, natürlich wie auch heute. Es gibt, sagen wir mal, Forscher, Wissenschaftler. Es gibt die Armee. Das waren sozusagen die Kosaken. Das war die Armee des Hordenreiches. Dann gab es natürlich auch die Händler, die Bauern. Also das ist eigentlich wie heute auch nicht anders. Ja.
Ja.
Und natürlich hat jede Kaste ein Spezialwissen. Ja? Ein Krieger, der ist anders ausgebildet als ein Baumeister oder als ein Händler oder als jemand, der die Finanzen verwaltet für das Reich. Und natürlich gibt es aber sicherlich auch Überschneidungen. Ja, so ein grundsätzliches Wissen. Ich meine, wenn allen atmosphärische freie Energie zur Verfügung steht, für Transportprozesse, für das Heizen der Gebäude, das ist so ein allgemeines Wissen.
Ja.
So, das war verfügbar, ist heute nicht. Ja, heute reden wir über Windkraft und so ein Quatsch. Ja. Wenn wir überlegen, was wir schon hatten und was, das Verrückte ist ja, diese Gebäude, zum Teil funktionieren die technisch auch wahrscheinlich noch. Also diese Anlagen sind ja noch da. Ja? Manche sind zerstört worden, aber manche Sachen funktionieren offensichtlich auch noch. Nur wir nutzen es nicht.
Mhm.
Ja? Weil im Kopf immer ist, Energie kriegen wir von den Stadtwerken oder vom Gaswerk oder vom Elektrizitätswerk und dafür müssen wir so viel bezahlen, nächstes Jahr ist es wieder teurer und so weiter. Das kennen wir, daran haben wir uns gewöhnt, das ist Teil unseres Glaubenssystems.
Ja.
Aber wenn wir den Kopf wieder, sind wir beim Outside the Box denken, wenn wir den frei machen und anfangen zu sagen, okay, was bedeutet das? Und mit was für einfachen physikalischen Mechanismen man freie Energie bekommt. Man denkt immer, oh, freie Energie, das ist ja ganz Es geht offensichtlich viel, viel einfacher, als wir uns vorstellen können. Und das ist das Interessante, es ist offensichtlich. Die Funktionsprinzipien, es gibt ja unzählige Menschen, die auch mal sowas erfunden haben hier und da, irgendwie, weil sie ein bisschen Tüftler sind. Die sind ganz schnell auf diese ganz einfachen Wirkprinzipien wieder gestoßen, haben das umgesetzt und gedacht, Donnerwetter, funktioniert.
Ja.
Ja? Konnten dann natürlich kein Business daraus machen, weil sobald sie ein Patent anmelden, fällt der Hammer, ist vorbei. Das wird ja nicht geduldet. Aber ich will damit nur sagen, wir sind eigentlich nur so kurz davor, wenn wir wieder aufwachen, wir können da ganz schnell wieder anknüpfen.
Mhm.
Warum? Weil wir es in uns tragen. Wir sind nur jetzt seit 200 Jahren, sag ich mal, auf einen Irrweg geleitet worden. Und das Interessante ist, solange wir von außen manipuliert werden und immer einen Druck erleben von außen, bleiben wir auf dem Irrweg. Nimmt man den Druck weg, werden wir ganz automatisch wieder dahin kommen. Wir werden uns wieder erinnern. Das geht gar nicht anders. Wenn der Druck wegfällt, der uns ständig immer ablenkt und uns irgendwelchen Mist anzählt und Angst macht und was weiß ich, und irgendwelche Pseudogefahren an die Zukunft projiziert. Wenn das wegfällt, also die Massenmedien und was da alles hintersteht, dann werden die Menschen sich die elementaren Fragen wieder stellen. Sag mal, geht es nicht auch anders? Können wir nicht auch anders ein Auto betreiben? Ja klar, wir haben doch schon mal hier die Möglichkeit gehabt, Brennstoffzelle, was weiß ich. Oder war mal ein Tesla, der hat doch mal irgendwie mit so einem Konverter oder was weiß ich. Und schon werden sich da Leute ransitzen. Aber momentan sind wir in einer Situation, wo eben sehr viel monopolisiert wurde.
Und
auch das Wissen wurde monopolisiert.
Auch nicht zurückgeschreckt wird,
den
einen oder anderen von dieser Erde halt zu beseitigen, der sich auf diesen Weg macht. Oder ihn publik macht. Gran, also sollte man einfach mal auch googeln, Gran Tartaria oder Groß-Tartarien. Es gibt mittlerweile Quellen.
Also was ich gehört habe, ist, seit, glaube ich, 2013 hat Putin die Archive aufgemacht zu diesem Thema. Und auch seit, glaube ich, 2017 hat er dem Präsidenten der Tatarischen Republik, gibt es ja in Russland, hat er als Geschenk, ich glaube als Geburtstagsgeschenk, hat er eine große Karte von Grande Tartaria übergeben. Und das natürlich hat er eine gewisse, wie soll ich sagen, Symbolwirkung. Denn das bedeutet letztendlich, dass sich jetzt das heutige Russland offensichtlich in die alte Tradition wieder einfügt.
Mhm.
Und offensichtlich die Verbindung wieder mit diesem, was vor etwa 250 Jahren brutal abgetrennt wurde, wieder aufgenommen hat. Und Russland war bis dato immer die Ordnungsmacht in diesem Raum.
Mhm.
Und die haben offensichtlich auch eine sehr lange Zeit friedlich koexistiert und nicht die Völker unterdrückt, sondern dieses Hordenreich, das hat ja gut funktioniert. Da gab es ja zig verschiedenste Völker, haben da gelebt. Ja. Das ist ja alles bekannt. Das ist also auch in der Sowjetunion. Ja, gut, das ist jetzt wieder so ein, sagen wir mal, ein Feldversuch gewesen von Westmächten, die das Russische übernommen haben. Aber nichtsdestotrotz, man sieht es ja auch heute, wenn man sich die Weltlage anschaut, ja, man kann das natürlich immer alles verdrehen, aber im Grunde, wer ist der Aggressor? Wer ist derjenige, der sich eigentlich nur verteidigt? Ja? Ja, und kann ja jeder sich die Frage selber stellen. Also ich will damit nur sagen, wir sind nicht so weit weg von diesem Thema und es kommt zurück.
Ja.
Und ich glaube, es ist wichtig, sich deswegen auch mit diesem Thema mehr und mehr zu beschäftigen. Das hat nichts mit Russland zu tun. Mhm. Es geht nicht darum, das sind jetzt die Russen. Wie, wenn man die Kritiker dem Fomenko vorwerfen nach dem Motto, ja, der will jetzt eine russische Weltsicht allen überhelfen. Nein, der hat einfach nur eine Analyse betrieben. Und das ist die Interpretation aufgrund seiner Datenlage.
Ja.
Und die Quellen, die es dazu gibt, oder die Belege, die das untermauern, die sind unglaublich viele. Also wir haben Münzen, Gebäude, Architekturstil. Und du findest es überall. Und das Internet macht diese Vernetzung möglich und zeigt uns eben den Baustil in Japan, den Baustil in China, den Baustil in Australien, Neuseeland. Und du denkst, du stehst in Leipzig vor einem Grathaus.
Weil also es der gleiche Baustil. Als wenn es die gleichen Architekten
waren. Als wenn es die gleichen Architekten waren, ja.
Ja.
Und nicht die Kolonialmächte, die da eingereist sind und dann wieder mit Segelschiff und Pferdekutsche und so haben solche Gebäude gebaut. Nein, die Dinger standen da schon, die sind später gekommen. Mhm. Aber in der Geschichte wird es uns anders erzählt. Ja? Und so hat man dann auch wahrscheinlich auch diverse Architekten einfach nur erfunden, um uns zu erzählen, ja, der hat das geplant und der hat das dann bauen lassen und so weiter. Aber vielleicht gab es den gar nicht. Weil das können wir nicht überprüfen, weil es ja geschriebene Geschichte ist. Und geschriebene Geschichte, mein Professor hat gesagt, Papier ist geduldig, du kannst da alles draufschreiben.
Ja.
Und zwei Generationen später ist die Erlebnisgeneration weg und du liest das und musst es glauben.
Gibt es keine Zeitzeugen mehr.
Richtig.
Ein Beispiel fällt mir ein, der Herr Bexton, der da zur Weltausstellung, glaube ich, in England, also gigantische Gebäude hat.
Ja, das war ja auch im Rahmen dieser kontrollierten Technologiefreigabe.
Ja.
Weltausstellung, das muss man auch noch mal kurz erwähnen, war ja auch ein Stil oder eine Möglichkeit, das Wissen eben kontrolliert der Bevölkerung wieder zur Verfügung zu stellen. Und das fing 1851 in London an mit diesem riesigen Kristallpalast.
Ja.
Wo man sich auch fragt, wie haben sie das gebaut? Oder wenn man sich in Chicago die Weltausstellung anschaut, riesige, wir würden sagen, römische antike Tempel, riesig, haben sie abgerissen danach. Wunderschöne Bauwerke hat man abgerissen. Man fragt sich, was hat denn Rom in Amerika zu tun? Also dieser Baustil, den findet man dort eben. Und das sind eben diese Hinweise, dass wir eine Einheitskultur mal irgendwo hatten, die natürlich sich auch durch einen einheitlichen Baustil repräsentiert. Ganz klar. Mhm. Und den finden wir in Europa, genauso wie in Nordamerika, Südamerika. Aber konzentriert ist es eben im eurasischen und europäischen Raum, muss man sagen, und in Nordamerika. Das waren so die, sagen wir mal, die großen Zentren von dieser Kultur.
Ich glaube, wir haben jetzt the surface, also den
mal einen Überblick gegeben.
So mal an der Oberfläche gekratzt und jeder darf selber weitergraben.
Richtig.
Und ich denke, du gräbst auch weiter.
Na klar.
Und wenn du das nächste Trojan sozusagen freigelegt hast, sehen wir uns einfach wieder.
Ja.
Raik, zum Schluss einfach hier noch eine Weltkarte von 1730. Die würde ich gerne noch.
Ja,
da ist dann tatsächlich auch noch mal Großtartarien.
Ja, das sind schon Stückere. Da sieht man schon, sind schon kleinere. Sind
kleinere
Stücke, genau.
Ja.
Also man sieht den mit der Zahl 2 betitelten Bereich, das ist sozusagen dieser westliche Teil, der jetzt von diesen Romanows okkupiert wurde.
Ja.
Ja, und von dort hat sich dann sozusagen das Russische Reich, wie wir es jetzt in den Geschichtsbüchern kennen, ausgebreitet. Aber letztendlich war das nur eine Randprovinz von dem Teil 1, 3 und 4, also von diesem großtatarischen Raum, der östlich vom Ural bis zum Pazifik und darüber hinaus, also sprich Nordwestamerika, gehörte mit dazu, geht. Und auch hier vielleicht chinesisches Tatarien, also auch China war wesentlich kleiner früher. Und Peking hieß wahrscheinlich ursprünglich Tatarenstadt. Mhm. Die wurde erst 1900 im Rahmen des Boxeraufstandes eigentlich durch die Westmächte zerstört und erobert. Und die verbotene Stadt, das war der Bereich, wo auch nur eben die Tataren Zugang hatten und keine Chinesen. Ja, und die Chinesen wurden auch umgesiedelt. Also das heutige China ist auch ganz skurril, die Geschichte davon. Denen hat man auch eine interessante Geschichte gegeben, die sie auch so offensichtlich nie hatten. Ja, aber das ist nur mal am Rande.
Raik, wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo wir alles in Frage stellen sollten.
Wir sind im Zeitalter der Lüge auf dem Höhepunkt. Ja. Und deswegen müssen wir das tun, wenn wir aus der Nummer raus wollen. Ja.
Alles in Frage. Alles, woran wir bisher geglaubt haben.
Aber wir brauchen, um das in Frage zu stellen, brauchen wir einen Bezugspunkt. Sonst wird es schwierig, dann schwimmen wir. Wir müssen einen Bezugspunkt finden. Das muss, also ich sage mal, dieses Gefühl der inneren Wahrheit und Stimmigkeit, da müssen wir anknüpfen. Und wir sollten nicht auf jede Neuerung im Alternativbereich gleich anspringen und sagen, oh, das ist es. Man muss es auch prüfen, man muss es für sich kritisch prüfen. Mache ich ja auch so. Ja? Ich kann auch mit vielen Entwicklungen oder Behauptungen, die man so hat, kann ich auch nicht immer gleich was anfangen, weil ich es noch nicht in mein System integrieren kann. Weil da fehlen für offensichtlich nur, entweder ist es totaler Quatsch oder es fehlen für mich noch so gewisse Zwischenschritte, wo ich sagen kann, jetzt kann ich es annehmen, jetzt kann ich es nachvollziehen für mich. Ja?
Das ist jetzt sozusagen da draußen. Ich gehe mal auf die Jetzt-Situation der satanischen Umkehr. Ne? Abstand ist die neue Nähe. Ja. Jeder, der sich mit Gesundheit beschäftigt, weiß, wie wundervoll gesundheitsfördernd eine Umarmung ist. Eine wortlose, stille Umarmung, innig. Und die wird uns als verbrecherisch, gefährlich dargestellt.
Lebensgefährlich.
Lebensgefährlich. Ne? Ja. Und da sage ich mal, dass wir uns auf unser Gefühl, was ist menschlich, was tut mir wirklich gut und was ist unmenschlich. Allein an dieser Frage, ist das menschlich oder unmenschlich, was da gemacht wird? Wenn ich also separiert werde, ist das unmenschlich, weil wir Menschen Gemeinschaftswesen sind.
Richtig.
Ja, und. Also als Navigator, ja, das Gefühl, du hast es vorhin, den gesunden Menschenverstand, die Österreicher sagen Hausverstand oder so, da kommt das Gefühl ja, ne, mit rein, Stimmigkeit oder Unstimmigkeit. Und wir erleben eine Unstimmigkeit, die ins, sag ich mal, Uferlose gerade.
Ja, er schreit zum Himmel, kann man
sagen.
Er schreit zum Himmel,
um uns in die Stimmigkeit zu bringen. Oder in das Gefühl von Stimmigkeit zu bringen. Also eigentlich leben wir in der spannendsten Zeit der Weltgeschichte. Vielen, vielen Dank, Raik Gawe. Ich sage immer, wir könnten hier stundenlang, aber das ist auch eine Überforderung. Also ihr könnt es ja dann nochmal zurückspulen. Ne? Aber ich sitze hier und so. Heiligsblechle. Mhm. Selber auf den Weg machen, ausgraben.
Ja.
Es gibt viel zu entdecken. Vielen, vielen Dank, Raik Gawe. Und es war nicht das letzte Mal, mit Sicherheit nicht. Ihr Lieben, auch wenn ihr von Gran Tartarien noch nie was gehört habt, umso besser. Neuland. Und das in Sibirien, Megalith-Kulturen, habe ich nie was von gehört. Ich habe Sibirien, das ist so ein ganz weites, großer Wald. Und dann am Ende gibt es dann noch ein paar Schamanen. Ne? So die schamanischen Leute da ganz im Osten. Nee. Scheint wesentlich mehr zu sein. Hey, spannend. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und sage für heute Tschüss.